Das ist natürlich nicht einfach, es ist kein einfacher Beruf mit viel Verantwortung, aber man kriegt so viel zurück vom Patienten und das ist einfach das Schöne, wenn dann die Patienten sagen immer, vielen Dank, dass Sie für mich da waren und vielen Dank für den schönen Aufenthalt und dass Sie mir zuhören und das ist echt der Wahnsinn und genau.
Sie hören G1.3, das Sprechzimmer, der Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter Riedl-Lenk.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Episode des G1.3 Podcasts direkt aus dem Universitätsklinikum St. Pölten. Wir haben ja normalerweise Gäste, die schon vom Lebensalter uns entsprechen heute und wir haben jetzt im Vorfeld gerade gescherzt, heute haben wir Kolleginnen, die wesentlich jünger sind, nämlich Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege an der Fachhochschule St. Pölten.
Wobei wir noch gar nicht gefragt haben, wie alt sie sind und heute zu Gast sind Christina Stojkovic und Marco Popovic.
Genau, der Peter nimmt man die Namen ab, weil ich habe es jetzt zweimal hinterfragt und mir nicht gemerkt. Also man sieht, wir arbeiten da redaktionell auch hervorragend zusammen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht? Oder lieber Kollege, liebe Kollegin.
Ja.
Herzlich willkommen, vielen Dank für eure Zeit. Ihr macht das sozusagen außerhalb eurer Praktikumszeit, habt wahrscheinlich im Studium ausreichend zu tun und nehmt euch trotzdem eine Stunde Zeit, da nach St. Pölten zu kommen und mit uns zu sprechen. Vielen Dank fürs Kommen.
Also an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass wir hier sein dürfen. Und also das ist mir eine große Ehre, wirklich. Und Dankeschön auf jeden Fall, dass Sie sich auch für uns die Zeit nehmen.
Voll gern. Schön, dass ihr da seid.
Ja, von meiner Seite auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, überhaupt dieses Feeling zu bekommen, dass man hier sein kann, dass man mit euch ein bisschen quatschen kann über die Ausbildung. Das hilft sehr und ich hoffe, dass man das auch dann später in die Zukunft ein bisschen etablieren kann, das, was wir hier ein bisschen reden und dass die Gesellschaft auch was davon mitbekommt.
Ja. Lieber Marco, ich hätte gesagt, ich steige gleich eiskalt ins Gespräch ein und die Frage, was bringt einen jungen Burschen, also uns sitzt da ein junger, großer, schlanker Bursch gegenüber, der Krankenpflege studiert. Was bringt denn jemanden wie die in die Gesundheits- und Krankenpflege? Wo war da der Triggerpunkt?
Also jetzt, ich werde ein bisschen mich in die Vergangenheit gehen. Es war eigentlich nie wirklich geplant, dass ich in die Gesundheit gehe und einsteige. Nach meinem Gymnasiums-, also Matura-Abschluss, wollte ich eigentlich Wirtschaft studieren.
Okay.
Halt in die Fußstapfen meines Papas auch eintreten. Und dann war das eben so, dass ich eigentlich in Rettungsdienst mal Erfahrung sammeln wollte, weil es für mich am logischsten war, den Zivildienst im Rettungsdienst zu verbringen. Mhm. Und erst dort habe ich eben gemerkt, wie sehr mir das eigentlich zu Herzen liegt, mit Menschen zu arbeiten. Und dieses Dankeschön von den Menschen zu bekommen, das hat mir einfach, weiß nicht, das Herz erfüllt. Das war einfach, als würde mich irgendwie etwas, irgendeine Energie einfach durch den Körper durchgehen lassen. Und wow, davon will ich mehr. Mhm. Und andererseits hat mich halt, ich wollte im Rettungsdienst bleiben. Zu der Zeit hatte ich aber noch nicht den Führerschein und ich wollte auch mehr Wissen ansammeln an medizinischem Fachwissen und ich wollte weitergehen, ich wollte mal schauen, wie schaut es in der Klinik aus. Ich muss ehrlich sagen, damals wusste ich nicht einmal, dass es einen DGKP gibt. Also ich habe das zum ersten Mal bei den Dialysen gesehen, das steht DGKP, DGKS, wo ich sage, was ist das? Mhm. Dann haben eben die Kollegen zu mir gemeint, ja, das ist der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger. Und dann war ich so, wow, cool. Ich hatte das Glück, dass mein Lehrsanitäter auch diplomierter war und auch Anästhesie- und Intensivpfleger. Mit dem habe ich ein bisschen gequatscht und er hat gesagt, ja, wenn du dich dafür interessierst, dann geh bitte dahin. Also es ist sehr interessant. Und wie gesagt, und so war das auch. Im Endeffekt dann nach dem Rettungsdienst habe ich mich dafür angemeldet. An der FH Campus Wien habe ich eigentlich begonnen zu studieren, weil ich komme ja auch aus Wien. Und ja, ich ich bin bis jetzt sehr, sehr glücklich. Ja, wie gesagt, danach habe ich gewechselt an die FH St. Pölten. Aus dem Grund, dass da auch der Notfallsanitäter angeboten wird. Und auch aus verschiedenen anderen Gründen. Aber ich glaube, das könnte man dann später im Gespräch nahezulegen, was die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind.
Ja, ja.
Voll. Also so, das ist so ungefähr meine Geschichte.
Super, danke für diese kurze Einführung. Und es erinnert mich sehr an meine Geschichte, weil das ist, dürfte so ein typischer Weg sein, wie Männer in die Pflege kommen. Ich war Zivildienst gemacht, habe auch den Notfallsanitäter gemacht und habe mir gedacht, das ist ein cooler Beruf. Wollte aber auch mehr wissen und bin so in die Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger gekommen. Und es ist so schön, die dabei zuzuschauen, wie du über diesen Weg redest, weil du so streust. Ich glaube, wir sollten Videopodcasts machen, damit man dieses Strahlen nicht nur in der Stimme hört, sondern damit die Menschen das auch sehen können. Aber ich denke mal, es kommt total gut rüber. Nur habe ich halt im vorigen Jahrtausend diplomiert, nämlich 96 bis 99 im AKH. Du bist jetzt gerade aktiv dabei und über das werden wir nur reden. Jetzt werden wir mal schauen, wie ist die Christina in die FH St. Pölten gekommen und was sind deine Gründe, dass du den Weg zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin eingeschritten bist?
Also bei mir war das ja so, das ist schon seit der Kindheit eigentlich bei mir, dass dieses Interesse an dem Medizinischen und so bei mir halt war. Wir haben ja auch in der Familie einige Pflegekräfte beziehungsweise halt Leute, die doch im medizinischen Bereich auch arbeiten.
Ja, okay.
Genau, und ich weiß nicht, das war schon immer so mein Interesse. Und ich habe dann eigentlich in der Hack habe ich dann halt weiter begonnen, aber das hat mich nicht erfüllt irgendwie, das hat mir nichts gegeben. Ich fand das wirklich sehr langweilig, das war einfach nichts für mich und ich wollte doch etwas mehr machen und mehr wissen und mich bewegen einfach und einfach anpacken. Und ich habe dann eigentlich als Pflegefachassistentin angefangen an der Krankenpflegeschule in St. Pölten und ich habe die Ausbildung wirklich sehr genossen. Ich muss aber auch sagen, ich habe nicht wirklich gewusst, okay, was die Pflege wirklich ist und was die gibt alles. Und ja, also mir hat es wirklich getaugt. Dann habe ich halt auf der Neurologie angefangen in St. Pölten zum Arbeiten und ich bin dankbar, dass ich dort auch so viel Erfahrung machen durfte. Und ich habe echt sehr viel gelernt. Nur ich wollte mehr machen, ich wollte mehr wissen, ich wollte mich in verschiedene Bereiche auch ein bisschen spezialisieren, mir verschiedene Bereiche anschauen, OP zum Beispiel, Intensivbereiche. Und ich habe dann halt die Matura nachgeholt. Und dann bin ich dann quer eingestiegen in der Fachhochschule, genau im dritten Semester. Und jetzt bin ich hier. Und ich bin so glücklich, dass ich hier sein darf und dass ich hier bin, weil die Pflege hat schon etwas, ja. Und es gibt viele Berufe im Gesundheitswesen, aber die Pflege ist einfach ein Wahnsinn. Also es gibt so viel zurück. Also das ist natürlich nicht einfach, es ist kein einfacher Beruf mit viel Verantwortung, aber man kriegt so viel zurück vom Patienten und das ist einfach das Schöne, wenn dann die Patienten sagen immer, vielen Dank, dass Sie für mich da waren und vielen Dank für den schönen Aufenthalt und dass Sie mir zuhören und das ist echt ein Wahnsinn und genau, das gefällt mir.
Genau. Also wir haben jetzt mehr oder weniger zwei Karrieremodelle oder zwei Ausbildungsmodelle schon kennengelernt durch euch zwar, wie schaut denn jetzt so ein typischer Tag einer Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege aus? Was wären da so Kernelemente, die in der Ausbildung immer wieder vorkommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also bei uns ist es ja so, dass wir auch sehr wissenschaftlich auch arbeiten in der FH und was ich halt auch sehr wichtig finde, dass die Pflegekräfte auch evidence-based auch arbeiten, also wirklich dem Stand der Wissenschaft auch entsprechen und die Maßnahmen auch anwenden. Das finde ich sehr gut und dass die FH uns auch dieses kritische Denken beibringt und das finde ich echt toll und es ist extremst wichtig, dass das die Pflegekräfte auch können, dass sie immer im Hintergrund, also im Hintergedanken auch das kritische Denken auch haben und das finde ich halt sehr wichtig, so meiner Meinung nach, genau. Und ja, ein typischer FH-Tag, wann beginnt es? Um 8.50
Uhr? 8.50 Uhr beginnt es, manchmal um 8, kommt darauf an, wann wir halt eingeplant sind, aber so ungefähr.
Genau, je nachdem, dann haben wir halt ein paar Unterrichtseinheiten, zum Beispiel Public Health zum Beispiel Und
kommt aufs Semester auch an, also was für Sachen wir haben, Public Health, Pathologie, die medizinischen, also Pharmakologie, dann auch die pflegerischen Fächer, wie bei euch als ich habe das jetzt noch wie noch
Pflegeprozess, das Pflegewissenschaften natürlich auch, Forschung, qualitative Forschung, quantitative Forschung haben wir, genau, also unterschiedliche Unterrichtsfächer.
Mhm. Genau. Das betrifft jetzt sozusagen einen theoretischen Input, den Sie ja kriegt, und ich glaube aber, was ja im Pflegestudium ein ganz wesentlicher Faktor ist, ist auch sozusagen dieses Hands-on, also Lernen, Lernen sozusagen Fertigkeiten auch zu erlangen. Und das funktioniert ja dann sehr häufig in den Gesundheitseinrichtungen. Also ich glaube, in zweiter Linie, also neben dem theoretischen Input, den Sie ja recht ausreichend kriegt, nicht, ist ein theoretischer Teil und auch so eine Mischung aus Theorie und Praxis, wo quasi am Dummy oder an Puppen oder so Trainingsmannequins geübt wird.
Genau. Also wir haben natürlich auch die praktischen Sachen, die wir mit der Theorie mischen. Also da besprechen wir zum Beispiel eben das theoretische Hintergrundwissen und dann üben wir das auch in der Praxis durch, also beziehungsweise in den bestimmten Trainingsräumen führen wir das durch und wenn wir halt Fragen haben, dann können wir uns ja jederzeit an den Trainerin oder an den Trainer wenden, genau.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, also ich hatte jetzt noch nicht in der St. Pölten die Ehre, an so welchen praktischen Tagen noch wirklich teilzunehmen. Also vielleicht gab es jetzt nicht so viele in diesem Semester. Ich hatte in Wien ein paar, da hatten wir auch, muss ehrlich sagen, einen ziemlich coolen Raum, so ein Simulationsraum, der ist eigentlich so verschlossen. Es schaut aus wie bei den Krimi-Sachen, wo man bei der Polizei hinter dieser Glasscheibe, also eigentlich in so einem Raum ist. Und die Trainer sind hinter der Glasscheibe und machen eigentlich ein Setting. Ich weiß nicht, irgendein Notfallsetting oder muss auch kein Notfallsetting sein. Auch ein pflegerisches, also ein pflegerischer Alltag, und dann wird einfach durchgetestet, okay, wie ist denn das, wenn ich jetzt alleine wirklich beim Patienten bin und jetzt pflegerische Maßnahmen durchführen muss. Und das muss ich ehrlich sagen, das finde ich sehr, sehr cool. Ein bisschen so ins kalte Wasser geworfen wird, bevor man dann wirklich am Menschen arbeiten darf.
Genau, und an dieser Stelle möchte ich noch dazu sagen, bis jetzt gab es ja auch keine praktische Prüfung an der FH in St. Pölten, und jetzt gibt es seit dem zweiten Semester, also seit kurzem, diese Ostsee-Evaluierung sozusagen, und dort werden halt so Gastpatienten halt eingeladen, und sie kriegen halt ein Fallbeispiel dort und sie müssen das halt auch so spielen. Okay. Und wir werden dann, wir müssen halt bestimmte Skills machen. Und genau, wir müssen es direkt am Patienten anwenden, und ich finde das richtig cool, also dass es jetzt halt so mit diesen Simulationspatienten halt ist.
Mhm. Genau. Hast du jetzt Ostsee gesagt?
Ostsee-Evaluierung, ja, genau.
Ostsee steht für was?
Boah, das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht. Das müssen wir mal schauen, was das heißt, aber auf jeden Fall ist es jetzt neu. Also hast du diese Idee?
Ich habe keine Ahnung, aber es hört sich jedenfalls basic an, und ich glaube, das, was die Kollegen da beschreiben, ist auch was ganz, ganz Interessantes. Das ist wahrscheinlich in der Ausbildung vor mittlerweile bei mir 30 Jahren, und ich glaube, bei dir ist es nicht viel kürzer her. Sowas hat es de facto bei uns noch nicht gegeben. Das heißt also, die Ausbildung gliedert sich einmal in einen theoretischen Teil, in dem sehr viel an pflegerischen, medizinischen Fachwissen vermittelt wird. Das wird in der Regel wahrscheinlich in einem Hörsaal funktionieren und wie man sich das halt vorstellt, Unterricht.
Genau.
Das Zweite, wenn ich das richtig verstehe, ist sozusagen diese Simulation von pflegerischen Fällen, wo man sich als Studierender dann dort bewährt und wo man wahrscheinlich davor ein Briefing kriegt, also sozusagen kurz eine Erläuterung, wie die Situation ausschaut. Und im Nachgang, nehme ich an, wird dann also ein Debriefing veranstaltet, wo man halt quasi dann verbessert. Und dann wird es, glaube ich, für euch als Studierende nochmal spannend, weil ihr dann in die Gesundheitseinrichtung kommt. Vielleicht, was ist da das Besondere, wenn man dann sozusagen übertritt in dieses praktische Feld und dann plötzlich in einen Echtbetrieb zum Einsatz kommt? Wie habt ihr das erlebt? Nicht? Ihr seid ja beide schon im vierten Semester, also ihr habt schon eine Menge an Erfahrungen gemacht im praktischen Feld.
Ja, also Theorie und Praxis, natürlich ist es ein bisschen unterschiedlich, aber das Gute ist halt, dass man da eine Brücke bilden kann zwischen Theorie und Praxis, dass man halt mit bestem Wissen und Gewissen die Skills, die man halt gelernt hat, auch am Patienten anwendet. Und das finde ich halt super, dass man das auch machen kann und eben das Wissen, das man halt erhalten hat, dass man das sofort dann auch durchführen kann. Kommt natürlich darauf an, auf welcher Station man ist und was man alles da machen darf. Genau, also.
Ich finde es ja für uns Pflegenden, die schon lang diplomiert haben, eine sehr wertvolle Ressource, weil man immer wieder nachfragen kann, wie ist denn jetzt, also was lernt ihr über bestimmte Situationen oder Krankheitsbilder? Also was ist so der letzte Stand, der quasi in der Theorie vermittelt wird? Ich finde, Auszubildende sind da immer sehr gut, eine sehr gute Möglichkeit, sein eigenes Tun zu reflektieren. Ja, das ist ganz wertvoll. Das würde ich mir wünschen, wenn das ein bisschen noch intensiver genutzt werden würde. Und dann habt ihr zuerst angesprochen, Evidence-Based, also für alle Zuhörerinnen, die das interessiert, in der Folge 14 haben wir mit Martin Fangmeier von EBN Info eine Folge aufgenommen zum Evidence-Based Nursing. Also wie bringen wir den letzten Wissensstand in die Pflege, in die Praxis. Ja. Mhm. Und ihr seid eine super, super Ressource, weil ich denke mal, gerade in der Ausbildung seid ihr immer am letzten Stand. Mhm. Und natürlich, Oliver hat ein bisschen überrascht gewirkt, dein Aha, dass die Theorie und die Praxis immer ein bisschen anders ist, das wissen wir selbst auch sehr gut. Aber ich glaube, es gilt, die immer mehr zu vereinen. Und wir haben ja Ausbildungsstationen, wo Medizinstudierende mit Pflegestudentinnen gemeinsam eine Station leiten, also schon unter Supervision natürlich, also unter Aufsicht, aber wo geschaut wird, dass ihr hier in der Simulation quasi wirklich im Feld seid und eure Sachen gut angeleitet lernt, wobei Anleitung ja was ist, was in unserem Gesetz da drinnen steht, dass wir alle diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die bereits in der Praxis tätig sind, uns auch um eure Ausbildung hier in der Praxis kümmern.
Ja, das ist halt auch ein gegenseitiges Lernen, finde ich halt durch die, also Praxisanleitung und die Mitarbeiter in der Pflege halt, dass die auch von Studierenden lernen und dass wir auch von ihnen lernen. Also das ist immer so ein gegenseitiges Lernen.
Und Christina, du hast zuerst angesprochen und ich würde es gerne nochmal aufnehmen, dass du von der PFA, also genau. Wir haben verschiedene Ausbildungsformen in der Pflege und verschiedene Ausbildungsstufen, ja, also wir haben die PA, das ist die Pflegeassistenz, die man an Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege erlernen kann, das ist eine einjährige Ausbildung, wir haben die Pflegefachassistentinnen-Ausbildung, das ist eine zweijährige Ausbildung, auch an Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege, bei beiden Fällen braucht man keine Matura und du bist ja dann die extra Meile gegangen, wie man so schön sagt, und hast die Matura nachgemacht, um dann an der FH zu studieren und ins dritte Semester einzusteigen. In der PFA hast du Praktika.
Ja, genau, die habe ich auch gehabt.
Ja, ist die, wie ist es in der Praxis mit der Akzeptanz? Es sind große Unterschiede als PFA-Auszubildende und als Studierender?
Also das habe ich schon wahrgenommen, dass häufig auch die Pflegekräfte nicht gewusst haben, was wir wirklich dürften, weil das war doch noch eine sehr neue Ausbildung und ich war der zweite Jahrgang, der dann das fertig gemacht hat. Und bis dahin hat sich aber die Ausbildung natürlich auch geändert. Ja, es sind sicher mehr Themen dazugekommen, mehr Kompetenzen sind natürlich auch für die Pflegefachassistenten dazugekommen. Und also man hat ab und zu gehört, dass wir versuchen zum Beispiel den Diplomierten den Job wegzunehmen oder dass wir auch bestimmte Kompetenzbereiche überschreiten würden, obwohl das eigentlich auch in unserem Kompetenzbereich wäre. Also von der Akzeptanz war das recht schwierig.
Dazu
noch Unsicherheiten, ja. Weil
und das jetzt als Studierende, gibt es dieselben Unsicherheiten oder?
Also ich habe die nicht erlebt,
super.
Gott sei Dank, aber einige aus der Klasse, also einige Schulkameraden haben das schon auch leider Gottes auch erlebt, dass es immer heißt, ja, wir glauben, wir sind etwas Besseres oder so etwas, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Das ist
stimmt,
die gleiche
Ausbildung. Das nicht stimmt, ja.
Genau, wir sind die gleiche Ausbildung und natürlich ein bisschen halt anders, ja, also auf wissenschaftlicher Basis halt das Studium, aber das ist jetzt nichts Besseres oder so. Also, und ja, es tut dann schon weh, wenn man das halt natürlich hört, so, wir glauben, wir sind was Besseres oder wir sind nicht patientennahe oder wir wollen alle in die Forschung gehen, was nicht stimmt, weil die meisten von uns wollen ja direkt beim Patienten arbeiten. Mhm. Genau.
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ihr euch schon am Patienten seht und dieses Vorurteil, ihr wollt alle nur ins Management gehen, das zeigt sich in der Realität ja auch nicht, weil wie wir hier im Universitätsklinikum St. Pölten sehen, wir haben ganz, ganz viele Absolventen von FHs, die in der direkten Pflege beschäftigt sind und die großartige Kolleginnen sind. Ich glaube, wir hier im Haus haben schon gute Akzeptanz erreicht.
Also
und da gibt es nicht mehr viel Resetemaus, oder?
Das würde ich schon sagen, nicht, aber immer wenn neue Ausbildungsschienen eröffnet werden, nicht, dann gibt es halt unter den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halt Unsicherheiten und die muss man dann halt so schrittweise aufarbeiten. Was mich gleich zu einer Frage an die bringt, Marco, was sind denn für die jetzt so die Herausforderungen, die dieses Studium mit sich bringt und wie gehst du mit den Herausforderungen um?
Da muss ich noch ganz kurz nachfragen, also welche Herausforderungen generell oder?
Also ich würde sagen, nicht, du bist ein junger Mann, nicht? Du wirst wahrscheinlich auch Freizeitbedürfnis also haben und so. Du musst, nehme ich an, dein Leben sozusagen schon ziemlich intensiv nach dem Studium ausrichten. Wie erlebst du das? Was sind da für dich jetzt die Herausforderungen?
Mhm. Ja, also ich muss ehrlich sagen, also jetzt würde ich gerne nochmal vergleichen, weil ich war auch auf der FH Campus Wien und jetzt auf der FH St. Pölten. Also in Wien war das schon sehr viel mehr nach diesem Schulsystem eigentlich.
Okay.
Man hat von Montag bis Freitag seine genauen strukturierten Pläne, wann man kommen muss. Ich meine, auf der FH St. Pölten ist es ja genauso. Aber da gibt es doch diese Freiheit, meiner Meinung nach, dass man vielleicht 2-3 Mal in der Woche Seminare hat oder Vorlesungen und dann hat man eigentlich frei. Mhm. Und da finde ich, da ist diese Flexibilität viel besser. Man kann sich besser den Tag einteilen. Mhm. Man kann sich auch besser hinsetzen, okay, da werde ich jetzt lernen. Also man ist viel flexibler mit sich selbst, mit seiner Zeit. Und in Wien war das halt eher so, ja, ich sitze quasi in der Schule, habe meine Vorlesungen, lerne am Wochenende. Und das ging halt so immer weiter und halt wenig Freizeit.
Okay.
Hätte ich gesagt, also an der FH St. Pölten finde ich das definitiv viel besser geregelt.
Bevor es weitergeht, kurz Werbung in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns so regelmäßig hören. Wir haben eine ganze Menge Abonnentinnen und Abonnenten bei den verschiedensten Streaming-Diensten, die es da so gibt, elektronisch. Lieber Peter, es gibt außerdem nur eine Möglichkeit, dass wir mit Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer in Kontakt kommen, und zwar unter einer E-Mail-Adresse.
Ja, und zwar, das wäre die E-Mail-Adresse podcast@stpoelten.lknoe.at. Das Poelten mit OE geschrieben, also eigentlich St. Pölten. Sie finden die E-Mail-Adresse aber auch unter den Shownotes im Podcast. Das ist das, was unten als Text angeführt wird, habe ich mir sagen lassen.
Genau. Sharen und liken Sie uns auf den verschiedensten Plattformen. Also es gibt ja da unendlich viele.
Ja, empfehlen Sie uns weiter.
Vielleicht, das ist eher ein interessanter Aspekt, der jetzt vielleicht auch jetzt nicht so eine hundertprozentige Durchdringung in der Bevölkerung hat. Die Fachhochschule hört sich ja noch Schule an, nicht? Wenn man allerdings den englischen Begriff der Fachhochschule hernimmt, nämlich Universität des angewandten Wissens oder University of Applied Sciences, dann merkt man recht rasch, es handelt sich um eine universitäre Ausbildung, die sozusagen dann auch zu einem akademischen Abschluss führt, nicht? Also ihr seid dann im Anschluss Baccalaureat wird wahrscheinlich die Mehrzahl dieses akademischen Abschlusses sein. Was sind denn eure Pläne im Anschluss an diese Ausbildung, Christina? Was hast du vor nach der Ausbildung?
Es gibt unendliche Möglichkeiten, muss ich schon sagen.
Das ist fein. Die Christina werden wir überhaupt als Schirmherrin der Krankenpflegewerbung hernehmen.
Ja, also na wirklich. Also es ist schwierig, dass ich mich sogar entscheide, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es gibt sehr viele Fachrichtungen, die mich extremst interessieren. Also zum Beispiel auch die Intensiv oder die Anästhesie oder so finde ich schon cool. Ich darf da schon einmal gerne mich einschnuppern und eine Spezialisierung machen. Also ich möchte mich schon sehr gerne in einem Fach spezialisieren. Und was ich noch sehr gerne einmal machen würde, ist den ANP, den Advanced Nursing Practitioner in Krems. Mhm. Genau, würde ich mich auch sehr gerne mal also für das interessieren, dass ich das Studium dann mache, also den Master noch nachmache. Genau. Mhm. Schaut der Plan aus, so circa.
Marco, was ist dein Plan?
Ja, eigentlich ungefähr so dasselbe wie bei der Christina. Ich muss ehrlich sagen, als ich in den Beruf eingestiegen bin, ganz am Anfang, wusste ich nicht, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Nach dem Studium vor allem die Weiterspezialisierung. Ich habe gedacht, okay, es endet eigentlich mit dem DGKP. Und das war am Anfang so etwas, was mich ein bisschen gereizt hat, dass es in anderen Fachrichtungen, sagen wir, nehmen wir mal Wirtschaft, da kann ich ja Master machen, dann Doktor, dann kann ich diese Ausbildung machen zusätzlich und einfach immer diese Weiterbildung haben. Aber seitdem ich halt mich intensiv auch mit der Pflege auseinandersetze, habe ich gesehen, wie viel wir eigentlich machen können, wie Spezialisierungen, dann können wir den Wundmanager machen, dann können wir die Psychotherapie zum Beispiel, also Psychologie als Master machen und dann als Psychotherapeut auch tätig sein. Also das war sehr cool, als ich das gehört habe und mich da reingelesen habe. Mich würde eigentlich, da ich eben aus der Notfallrettung komme, würde mich eigentlich der intensivmedizinische Bereich sehr interessieren. Anästhesie eigentlich auch und vielleicht auch einfach auf der Notfall arbeiten oder Unfallambulanz. Genau, voll. Das wären so meine Bereiche, die ich anstreben würde in Zukunft.
Es gibt halt für jeden Menschen etwas in der Pflege. Das ist ja das. Also wenn dich eher intensiv weniger interessiert, gibt zum Beispiel die Möglichkeit, auch die Kinderausbildung zu machen und Kinderkrankenpflege oder psychiatrische Krankenpflege. Oder man kann ja auch auf Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel arbeiten, in der Dialyse zum Beispiel. Also die Möglichkeiten sind groß auf jeden Fall in der Pflege.
Also ihr habt euch wirklich schon intensiv damit beschäftigt, was alles geht in der Pflege und ihr habt völlig recht, wir können von der Geburt bis zum Tod in jedem Setting arbeiten. Es ist unglaublich spannend. Wir können Spezialisierungen machen, da habt ihr schon ganz viele aufgezählt, nämlich Intensiv, OP, Anästhesie, Psychiatrie, Kinder,
Palliativ,
Hygiene. Nephrologie, Hygiene, ja.
Genau. Bis hin zum Kreuzfahrtschiff, an das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also ja, ein Kollege von mir hat das gemacht nach einem AMB-Studium, der da ein Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Man kann auf der ganzen Welt arbeiten eigentlich. Ja. Und ich finde das auch gut, ja, sammelt Erfahrungen, aber kommt wieder zurück. Ja, wir brauchen euch da.
Ja. Und ich glaube, was vielleicht auch noch interessant ist, um es zusammenzufassen, nicht? Die pflegerische Ausbildung ist wie im Bologna-Prozess vorgesehen, einmal ein Baccalaureatstudium, das man dann, wie ihr schon erwähnt habt, richtigerweise auf einen Master erweitern kann und wo man dann auch eben ein Doktorat oder eben ein PhD machen kann. Also auch da gliedern wir in der Pflege uns ein in sozusagen dieses europäische Ausbildungsschema. Und auch das ist, finde ich, was für jemanden, der jung ist, was ein bisschen sozusagen die Möglichkeiten eröffnet.
Ja, und für alle, die im alten System noch, so wie wir Oliver, diplomiert haben, besteht ja jetzt auch die Möglichkeit, dass man als Quereinsteigerin auf die Fachhochschule geht und den Bachelor quasi nachmacht, wenn man in weiterer Folge ein Masterstudium Bologna, also dieses konsekutiv aufbauend, absolvieren möchte. Also alles möglich.
Alles ist möglich in der Pflege, nicht? Wir haben das glaube ich, schon ein paar Mal in unseren Podcasts dargestellt. vielleicht wieder zurückzukommen auf eure Ausbildung. Aber Marco, du hast nur einen Einwand.
Ich wollte eigentlich noch was zu den Mastern sagen. Ja. Das Einzige ist, was ich jetzt vielleicht ein bisschen negativ sehe in diesem Master-System, sind, ich habe mir das angeschaut, man muss sehr viele Master selber zahlen. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel ein P, glaube ich, kostet ca. 10.000 oder 15.000 Euro.
Nicht in Krems.
Nicht in Krems?
Nein, ach so, die FH Krems ist meines Wissens, aber berichtigt mich, Oliver, ist meines Wissens der einzige Studienstandard in Österreich, wo man konsekutiv an einer Fachhochschule Advanced Nursing Practice studieren kann. Und es ist kein Weiterbildungsmaster, sondern es ist ein konsekutiver, der diese 365 oder was ist gerade?
Sowas, ja, genau. Sowas.
Pro Semester Studiengebühr ist.
Genau, also 365 also, Euro Studiengebühr. Fachhochschulausbildung wie sämtliche Fachhochschulmaster. Und der Peter und ich, wir haben ja beide das Baccalaureat in Krems gemacht. Also wir haben sozusagen eine zweite noch mögliche Ausbildungsschiene genossen, die es leider jetzt nicht mehr gibt. Also das Baccalaureat kann man dort nicht mehr in der Form machen, dass man eben einen AMB-Bachelor bekommt. Man kann jetzt nur mehr den AMB-Master, den aber dafür konsekutiv und öffentlich gefördert sozusagen dort absolvieren.
Jetzt ist AMB schon ein paar Mal gefallen, haben wir es schon aufgelöst? Advanced Nursing Practice, du hast schon vor Advanced Practitioner, glaube ich, gesprochen.
Advanced Practitioner oder
Advanced
Practice Nurse, nicht? Das sind so
Synonym. Es ist der Pflegeexperte auf Master-Level, der international schon sehr etabliert ist und in Österreich nur in den Kinderschuhen, obwohl sie werden immer größer, die Schuhe.
Ja, jetzt sind es schon jugendliche, jugendlichen Schuhe, hätte ich gesagt. Also man sieht nicht, die Pflegewelt ist höchst dynamisch. Die Pflegewelt ist eine, die wahrscheinlich für jeden sozusagen eine Nische bietet, in der er sich aufhalten kann. Allerdings nicht, wo viel Licht ist, womöglich auch ein bisschen Schatten. Also das hätte ich schon gesagt. Und ich glaube, wenn wir uns im Podcast über die Pflegeausbildung unterhalten, was wären jetzt so Sachen, die ihr gern verändert haben würdet? Was wären so Veränderungen, wo ihr sagt, das ist in der Ausbildung veränderungsbedürftig, beziehungsweise was ist vielleicht insgesamt veränderungswürdig aus eurer Sicht? Und ich hätte jetzt gesagt, nicht, die Studiengangsleitung sollte jetzt kurz die entweder lauter drehen oder abdrehen. Nicht?
Also. Ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Ja, immer gedacht. Aber die FH St. Pötten hat so eine großartige Studiengangsleiterin.
Ich glaube, die wird lauter drehen.
Ja. Also Peter Gannas, schöne Grüße an dieser Stelle. Du machst eine super Arbeit und hast wunderbare Studierende.
Genau. Also Marco, was verändern wir in Zukunft in der Krankenpflege bzw. in der Krankenpflegeausbildung? Was wäre da so ein Thema?
Da muss ich ein bisschen nachdenken, muss ich sagen. Also ich bin bis jetzt eigentlich ziemlich begeistert und ziemlich, also mir macht das sehr viel Spaß, die ganze Ausbildung, auch die Praktika. Ich könnte vielleicht sagen, an der FH St. Pölten habe ich es ein bisschen gemerkt, dass so die Möglichkeit für ein Auslandssemester jetzt leider nur in diesen Praktikumsblocks möglich ist, also so sechs Wochen lang oder 8 Wochen lang maximal. Also das gibt's in Wien anders, da ist im 5. Semester quasi das ganze Semester ein Praktikumssemester. Und da gibt's eben die Möglichkeit für wirkliches Auslandssemester. Also da gehen Studierende zum Beispiel nach Berlin ins Charité-Krankenhaus oder nach Amerika oder irgendwo auch in anderen europäischen Ländern, Spanien, Frankreich, England, Skandinavien auch sehr, sehr beliebt. Also da würde ich es vielleicht vorziehen, wenn es möglich wäre. Natürlich, da müsste man mit der Frau Gano sprechen und das möglich ist, dass man das vielleicht ein bisschen ändert. Mhm. Aber natürlich, sonst bin ich eigentlich sehr, sehr froh über alle Fächer, die wir haben, wie sie aufgeteilt sind. Ja, also bis jetzt habe ich nichts zu bemängeln, ja.
Da kann ich mich nur anschließen, weil ich finde schon natürlich, dass diese Praktikumsblöcke schon relativ kurz sind, eher so für die ganzen Auslandspraktiker, finde ich, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht, bis man einmal ankommt, bis man sich das einmal anschaut und dort arbeitet. Finde ich das wirklich, war das natürlich super. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Also mir macht das irrsinnig Spaß, das Studium. Und ich muss natürlich auch sagen, dass die Frau Ganos sich da wirklich sehr bemüht für uns. Es ist natürlich nicht alles perfekt und es geht auch nicht immer, dass alles perfekt ist, dass man es auch jedem recht macht. Aber ich finde, sie bemüht sich wirklich sehr, dass es für uns wirklich passt. Und das ist super. Und ich finde auch, dass die Vortragenden, weil das ist doch ein junges Team, dass die sich auch sehr für uns einsetzen. Und das schätze ich sehr, auf jeden Fall.
Ich muss jetzt lachen, weil die Spiegelneuronen sind bis zum Oliver durchgedrungen. Wir sitzen beide grinsend. Das ist unglaublich. Aber jetzt war es halt so begeistert von der Ausbildung. Es ist wie...
Ja, und vor allem irgendwie färbt ja das auch ein bisschen an uns auch, nicht? Weil wir sind ja beide Unterrichtende auch an der FH St. Pölten. Das heißt also, wir fühlen uns ja auch bauchgepinselt, Christina. Ich glaube, wenn ich einen Noten zum Vergeben habe, wird die sicher ein Grad besser bei dir. Aber wir kommen vielleicht wieder zurück zum Podcast. Was, wenn man jetzt vorstellen, nicht wie unsere Zuhörerschaft ausschaut, dann wird da wahrscheinlich der eine oder andere Interessierte am Gesundheitswesen dabei sein und sich vielleicht überlegen, ich mache eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege. Wenn ihr zwar so an euren Werdegang denkt, was sind denn da die Tipps? Wie kann man das am gescheitesten angehen? Wie kommt man am gescheitesten zu einer Ausbildung in der Pflege? Christina, du hast ja da sozusagen quasi nur eine Bonuserfahrung, weil die Ausbildung als PFA ja bei dir auch noch nicht lang her ist. Was tust du jemandem empfehlen, der sagt, ich interessiere mich fürs Gesundheitssystem?
Dass man sich einmal informiert, was der Beruf alles ausmacht und auch mit Leuten spricht, die auch direkt in der Pflege sind. Natürlich ist es keine leichte Ausbildung, das muss man sich auch bewusst sein. Man hat auch sehr viele Praktika, Prüfungen natürlich auch und Seminararbeiten, natürlich die Bachelorarbeit. Also man muss wirklich mit ganzem Herzen dahinter sein, wirklich, dass man das Studium auch wirklich erfolgreich auch schafft. Also das muss eine innere Motivation dahinter sein, dass man die Ausbildung auch anfängt. Das ist einmal das Erste. Und dass man natürlich früh genug zum Lernen anfängt. Das ist so der Tipp von mir. Also immer so dazwischen, auch zwischen den Prüfungen, immer wieder jeden Tag ein bisschen was macht und nicht am letzten Tag oder die letzten paar Tage anfängt, ein Thema zu machen. Das ist so mein Tipp. Genau.
Ja, das hätte man vorher wissen müssen, gell, Oliver?
Früher anfangen zu lernen.
Genau, also so.
Das ist sicherlich ein guter Tipp, dass man früh anfängt zu lernen. Also ich hätte auch gesagt, nicht, weil wir zuerst gerade über das Lauterdrehen gesprochen haben, dass für meine Kinder jetzt zum Lauterdrehen ist und ich glaube, Peter.
Ich kann mich da nur anschließen.
Du kannst dich da nur anschließen. Also früh genug zu lernen beginnen ist sicher eine Botschaft, die Sinn macht. Was ich vielleicht nur ergänzen könnte, wenn man einen Einblick ins Gesundheitswesen haben will, der vielleicht sozusagen nochmal ein bisschen größer ist, dann ist das was der Marco als in seinem Werdegang schon gehabt hat. Man kann nämlich als Zivildiener in diversesten Gesundheitseinrichtungen seinen Präsenzdienst absolvieren und da einen Einblick nehmen.
Oder man macht ein freiwilliges soziales Jahr. Kann ich auch sehr empfehlen. Wir haben hier im Hause 11 Teilnehmerinnen im freiwilligen sozialen Jahr, die Gesundheitsberufe da anschauen in der Uniklinik. Unglaublich spannend. Die meisten bleiben eigentlich dann auch in diesem Bereich.
Was ich noch halt zusätzlich zur Ausbildung ergänzen möchte, ich finde es halt auch super, dass wir mit internationalen Studierenden auch Kontakt haben können und Patientenfälle auch bearbeiten können. Also das finde ich wirklich wertvoll, dass man sich auch wirklich verschiedene Länder anschaut. Okay, wie ist denn das Gesundheitssystem dort? Was kann man halt auch in Österreich vielleicht implementieren? Was macht Sinn? Wie arbeiten die dort? Wie ist die Ausbildung dort? Genau, also das finde ich echt super, dass wir wirklich so international einen Austausch mit Pflegekräften haben. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch alle unterstützen international.
Genau. Zum Tag der Pflege haben wir den Podcast mit der Nummer 12, mit Hans-Peter de Ruyter aufgenommen, der wirklich großartig ist und auch bei euch unterrichtet. Ich denke mal, der hat euch sicher auch inspiriert.
Ja, extrem. Ja, also für den Podcast hat uns natürlich der Herr de Ruyter inspiriert, weil wir haben natürlich darüber geredet, naja, die Pflege kann so viel und ist ein, also wir sind so eine wichtige Berufsgruppe, auch eine sehr mit einer hohen Ausbildung natürlich, also wir brauchen auch, also mit vielen Weiterbildungen und so. Und
wir müssen uns nicht verstecken, sondern wir sollten präsenter werden und das Positive herausarbeiten.
Genau.
Ja.
Finde ich auch, ja.
Jetzt streut ihr beide nicht und man merkt, da ist ganz viel Energie, da ist ganz viel Begeisterung dahinter. Ich glaube, das ist, allein das spricht schon dafür und wir brauchen gar nicht extra Werbung machen für die Möglichkeit der Ausbildung. Mich würde nur interessieren, Marco, Christina, wie bleibt ihr motiviert? Gibt es da einen Masterplan? Wie bleibt ihr in der Energie? Wie bleibt ihr motiviert? Wie schafft ihr das, dass sozusagen diese Begeisterung nicht vergeht, weil ich glaube, dass man ja doch auch immer wieder mit Dingen konfrontiert ist, die jetzt nicht so erfreulich sind.
Also ich wollte noch zum vorigen, glaube ich, Thema was sagen, also gern, bezüglich so vielleicht Problematik also nicht Problematik in der Pflege, aber es ist ein bisschen ein Blackout, ganz kurz.
Herausforderungen,
genau. Ein bisschen das, was mich halt und auch mit dem Thema zu tun hat, mit Motivation, was man meiner Motivation ein bisschen kratzt, ist dieses gesellschaftliche Bild von uns.
Okay.
Und das ist etwas, was mir, wie als würde mich jemand schlagen, also es tut weh einfach. Ich bin halt wie ein Student unterwegs, auch in der Stadt und man redet mit sehr vielen Leuten, was mache ich. Und da ist mir schon aufgefallen, so auch unter meinen Freunden, dass einfach so ein bisschen dieser Pflegeberuf nicht anerkannt ist. Oder ein bisschen so, ich mag dieses Wort eigentlich nicht. Also einfach, dass wir gesehen werden als unter Anführungszeichen Waschler, wenn ich das so sagen darf. Und das ist eher so, das tut weh einfach. Und da würde ich auch generell gerne das Wort an die Gesellschaft richten, dass das ein bisschen geändert wird. Einfach diese Sicht an uns, weil wir sind eine immens wichtige Gruppe im Gesundheitswesen und wir sind nicht Waschler, sondern wir sind die Pflege und wir gehören zu allen anderen Gesundheitsberufen dazu und ohne uns geht's auch nicht. Ich würde es halt gern halt in Zukunft haben, dass man eben sowas eher weniger hört oder dass auch deshalb Leute mehr Begeisterung an der Pflege finden und nicht eher diesen negativen Aspekt im Vordergrund haben. Ah nein, das mache ich nicht, weil da 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 da.
Also weil ich das, also, genau, ja. Ich muss mich da vollkommen anschließen. Ich habe vergessen, das auch zu erwähnen. Also die Leute müssen natürlich wissen, dass wir ein professioneller Beruf sind mit unglaublich vielen Weiterbildungsmöglichkeiten, dass wir sehr viel können müssen, auch sehr viel Verantwortung tragen und dass wir ein eigenständiger Beruf sind. Und wie der Herr de Ruyter zum Beispiel auch gesagt hat, wir sind nicht unter den Ärzten, wir sind neben den Ärzten sozusagen und wir arbeiten zusammen, damit es den Patienten natürlich für bestes Patienten-Outcome. Und das müssen die Leute natürlich auch wissen, dass wir nicht nur Anweisungen befolgen, sondern sie auch kritisch hinterfragen natürlich und ein Mitspracherecht haben in bestimmten Behandlungsansätzen und dass wir sozusagen auch den Patienten, die sich nicht äußern können, eine eigene, also eine Sprache geben sozusagen halt, dass die sich halt dann durch uns äußern sozusagen, also wir sind so die Anwälte der Patienten, wir sind immer dafür, wir setzen uns ein für unsere Patienten, damit es denen einfach so gut wie möglich geht und die Pflege ist ja beinhaltet ja auch so mehrere Berufe eigentlich, ja, also von der Pädagogik zum Beispiel, von der Psychologie, natürlich auch die Medizin, Soziologie, also wir sind mehrere Berufe natürlich in einem zusammengepackt, ja, und ja, ich finde, das ist halt schon auch wichtig, dass die Leute auch wissen, dass wir jetzt nicht nur für die Grundpflege da sind und auch die Grundpflege ist sehr wichtig, ja, weil man lernt, ich finde, halt den Patienten am besten kennen, wenn man ihn halt unterstützt bei der Körperpflege und auch diese, auch die Intimsphäre wahrt und ja, genau.
Ich erlebe es ganz genauso, nicht? Also ich kann mich da echt nur anschließen und eurem Erleben eigentlich nur anschließen. Nicht? Ich glaube, die Schwierigkeit ist sozusagen professionelle Pflege von der Pflege zu Hause zu differenzieren. Und ich glaube, mit dem haben sehr viele Menschen ein Problem, dass sozusagen eine professionelle Pflegetätigkeit von dem unterscheiden, was man daheim zum Beispiel dem Partner angedeihen lässt, was man da den Kindern angedeihen lässt, weil auch das ist Pflege, das ist aber Laienpflege, nicht? Und ich glaube, dann nochmal ein Differenzierungselement ist die Betreuung von der Pflege. Auch da ist es so, dass natürlich Menschen, die ein Hilfsbedürfnis haben, sehr häufig mit Betreuung auskommen, die auch dann in vielen Fällen einfach mit Pflege verwechselt wird. Und ich glaube, da haben wir zumindest ein bisschen einen Beitrag geleistet, dass dieses Bild ein bisschen geschärft wird, dass nämlich Pflege Interventionen anbietet, die der Gesundheit dienlich sind oder die der Gesundheit dienen, die aber auch sozusagen grundsätzlich Gesundheit erhalten, darum auch Gesundheits- und Krankenpräventive, also die auch präventiver Potenzial haben. Und dass ihr die nicht nach Lust und Laune oder nach einem Dogma anwendet, sondern eben nach einer Erkenntnis, die sich womöglich auch im Zeitverlauf ändert. Das heißt also, Evidenz ist ja nichts Statisches, sondern wir arbeiten ja ständig daran, der Wahrheit näher zu kommen. Und das wird uns wahrscheinlich nie zur Gänze gelingen, aber wir versuchen halt der Wahrheit näher zu kommen.
Ich hätte gesagt, ohne dass du nämlich diesmal den Schlussappell eingeleitet hast mit dem Satz, dass du zum Schlussappell geführt hast, ist der Schlussappell gerade gefallen und der war wunderbar. Ihr habt es ganz, ganz viel gebracht. Also es ist großartig. Da sieht man, welche gute Ausbildung da im Hintergrund steht, aber welches Engagement eurerseits da mitgetragen wird. Ja. Ich finde auch, Pflege ist professionell. Ja. Ich kann auch nichts anfangen mit Pflegekampagnen wie Pfleger mit Herz und so. Ich denke mir, es ist schon wichtig, aber die Professionalität, die dahinter steckt, ist nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Oliver.
Ich hätte gesagt, nicht, ich verabschiede mich mit den Worten, ich verabschiede mich, weil jetzt ist ja mein Schlussappell ausgefallen. Liebe Christina, lieber Marco, vielen Dank für eure Zeit. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich mit jungen Pflegenden zu unterhalten. Das ist für uns zwar ältere
Menschen. Das ist die Zukunft, ja.
Das ist für uns zwar ältere Menschen schon ein riesiger Vorteil, dass wir uns mit jungen Menschen unterhalten können. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, wir haben, wenn Sie die Ausbildung abgeschlossen habt, und das ist ja in eigentlich Kürze, nicht? Also ein Jahr ist ja de facto nichts.
Es vergeht schnell.
Wie man weiß, das vergeht schnell. Und wenn Sie die Ausbildung abgeschlossen habt, dann meldet euch gerne im Universitätsklinikum St. Pölten. Wir brauchen immer engagierte, motivierte Mitarbeiterinnen in sämtlichen Bereichen. Vielen Dank und
auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja. Danke, dass ihr da wart. Fein war's.
Dankeschön, danke. Es hat richtig mega Spaß gemacht.
Danke für die Einladung. Ja, es war echt toll.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.